Ich lese aus Jeremia 29, 4 bis 14. Es sind Worte von Gott an die Verbannten im Exil in Babylon. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggefährten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr auch Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern. Hört auch nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lässt. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort wird euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe.
Guten Morgen miteinander. Merci vielmals für das Reinnehmen in den Gottesdienst mit dem Lobpreis, mit all diesen Anbetungsliedern. Wir wissen, wir sind nicht einfach nur Menschen, die sich hier versammeln. Wir sind mit dem Gott, der Leben schenkt, hier. Der Gott schenkt nicht nur Leben. Manchmal ist es so anders in einem Leben von einem Menschen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr spontan wisst, woher das der Vers stammt. Aus der Josef-Geschichte, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50. Die Gemeinde, die Worte, die stehen an einem Wendepunkt von der Lebensgeschichte von Josef und von seinen Brüdern. Ganz kurz zurückzuschauen. Der Josef hat ja wirklich kein einfaches Leben gehabt. Es hat alles wunderbar angefangen. Sein Vater hat ihn den älteren Brüdern offensichtlich vorgezogen. Er war der Lieblingssohn und hat immer das Beste bekommen. Aber es ist so weit gegangen, dass die Brüder eifersüchtig geworden sind. Sie irgendwann, wo sie Gelegenheit hatten, haben überfallen, in ein Brunnenloch gehabt. Und er nicht umgebracht, das ist verhindert worden, aber an eine Händlerkarawane als Sklave verkauft. Und in dem Moment ist der Josef vom verwöhnten Lieblingssohn zum Sklave in der Fremde geworden. Von der Gunst und dem Umgang von seinen Besitzern hat abgehangen. Zuerst ist er ins Haus von Potiphar gekommen, einem Beamten zu Ägypten. Und dort ist er dann wegen einem Verbrechen, das er gar nicht hat gemacht, im Gefängnis gelandet. Und ich glaube, Gefängnisse waren in Ägypten ein bisschen anders als die heutigen bei uns. Wie manchmal hat der Josef in dieser Zeit innen mit Gott gehadert? Ist er auch verrückt gewesen? Hat er auch Angst gehabt, was geht mit mir, was passiert? Hat er auch seinen Brüdern das Schlimmste gewünscht? Wir wissen es nicht, es steht nie, was in ihm vorgegangen ist. Hoffnung, wenn alles eine Nummer zu gross scheint, das ist das Thema vom heutigen Gottesdienst. Das, was der Josef erlebt hat, ist ganz bestimmt mehr als nur eine Nummer zu gross für ihn. Er war dieser Situation im Grunde genommen einfach ausgeliefert. Die hat viele Jahre gedauert. Er konnte nicht damit rechnen, seine Familie, seine Heimat, sein Vater, seine Mutter je wieder zu sehen. Er konnte ja dort nicht wissen, was dem manches Jahr später wird sein. Er konnte nicht wissen, dass er eine Aufgabe haben wird, dem Land Ägypten und noch vielen Menschen mehr zu helfen, vorzubeugen vor einer Hungersnot und er sogar seiner Familie können zu helfen in dieser Hungersnot. Er hat das alles nicht gewusst. Zum Voraus. Er hat in der Fremde, in dieser Situation, einfach gelebt, Schritt für Schritt. Im Vertrauen auf Gott können wir annehmen, das steht nicht. Aber im Vertrauen auf Gott gelebt und so gehandelt, wie er es gelernt hat von Kind auf, das ist richtig, das ist falsch, auf das verlasse ich mich und das mache ich, hat seine von Gott geschenkten Fähigkeiten eingesetzt. Hoffnung, wenn alles eine Nummer zu gross scheint. Was gibt uns denn Hoffnung? In der letzten Woche haben wir ein paar Abschnitte aus dem Buch «Gegen die Angst» gelesen. Das ist ja die Basis für die Predigtreihe, wo ich bin gefragt worden, einen Teil zu übernehmen oder die Predigt dazu zu haben. All die Abschnitte aus der letzten Woche erzählen, wie Menschen in grösster Not die schwierigsten Situationen Gott erleben. Auf verschiedene Art und Weise. Dort, wo sie überfordert sind, weil die Situation nur zu gross ist. Im Exil, nach einem Wüstenkrieg, weggeführt in die Fremde. Das Beste tun am Hof von einem fremden König und nachher in den Feuerofen geworfen werden, weil man nicht den König anbeten will. Eine junge Frau, ein Mädchen, die eine Engelerscheinung hat und der Engel sagt, hab keine Angst. Und ich glaube, ihm müsste durch den Kopf gehen, wenn ein Engel sagt, hab keine Angst, dann könnte es schwierig werden. Ja. Abschnitte, wo Menschen in herausfordernden Situationen, wo allen eine Nummer zu gross ist. Alle, die irgendetwas machen wollen, eigentlich nur können probieren, nach bestem Wissen und Gewissen das Beste zu machen. Aber mit dem Wissen, eigentlich wissen wir nicht, wie es rauskommt. Kein Mensch kann sagen, wie es weitergeht. Was hat es bei euch ausgelöst? Wie war eure Reaktion? Vielleicht auch verschiedene. Die einen haben wahrscheinlich Angst gehabt, haben vielleicht immer noch. Ich muss gestehen, ich bin vorsichtig geworden in gewissen Situationen und bin froh, hat er so weit auseinandergestuhlt, sonst wäre es mir nicht mehr wohl. Das prägt irgendwie. Vielleicht seid ihr auch verrückt worden. Auf Gott, auf die Behörden, auf andere, die das Gefühl haben, die haben den Virus eingeschleppt. Ich weiss es auch nicht. Fällt ihr an, sagen, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Dann müssen wir einfach dadurch, das kommt schon irgendwie gut. Verschiedenste Reaktionen. Zeitungsberichte in den letzten Tagen aus der Schweiz und aus der ganzen Welt zeigen mir, oder das lese ich daraus, vor allem eins. Menschen wollen einfach wieder zurück zum Normalen. Dem, was wir kennen. Dem, was uns mehr oder weniger wohl ist drinnen. Wo wir den Rahmen kennen. Da kann ich mich so verhalten, da kann ich mich so benehmen und dann geht es gut. Ich verstehe das, es geht mir haargenau gleich. In vielen Menschen scheint sich aber auch etwas aufgestaut zu haben, wo je nachdem aus kleinem Anlass nachher in Wut und Zerstörung ein Ventil findet. Und zu viel Freiheit führt ja auch wieder zu schwierigen Situationen. Dass man wieder zurückgeht zur Normalität, in die Sicherheit von dem, was ich kenne, das ist, glaube ich, ein recht menschliches, allgemeines Bedürfnis. Und in manchem Land, wie gesagt, in der Schweiz haben wir es ja wirklich noch gut, in manchem Land geht es gar nicht anders. Wer nur die Wahl hat zwischen Hungern, weil er keinen Tageslohn mehr bekommt, oder Gefahr vor einer Ansteckung einzugehen, wird das Zweite wählen. Weil ganz so schlimm wie Hungern ist es nicht. Aber normal ist das ja auch nicht. Also, was gibt uns den Halt und Hoffnung, wenn Normalität nicht geht und uns das nervt oder Angst macht oder verleidet? Es gibt verschiedene Situationen und in den letzten paar Wochen bin ich ins Nachdenken gekommen, genau über die Frage, an was hängt denn eigentlich unsere Hoffnung? An was haben wir uns fest? Und ich bin ja von der EMK her im Verband, im Freikirchenverband, im VfG, in der Leiterkonferenz. Wir hatten manche Videokonferenz in den letzten Wochen. Und immer wieder habe ich auch gemerkt, nicht einmal so unter uns, aber von denen, die noch mit anderen Freikirchen Kontakt hatten, wie gross zum Teil der Druck ist, schon im April. Macht bei den Behörden Druck, wir müssen können Gottesdienst feiern, man darf die Kirchen nicht zutun, das geht ja nicht. Ist denn das, wo wir uns als Christen dran klammern, ist das das, was uns die Hoffnung gibt, dass wir endlich dürfen Gottesdienst feiern wie früher? Natürlich wäre das schön. Es wäre viel schöner, der Saal wäre voll. Wir könnten danach zusammenhocken. Wir müssten uns keine Gedanken machen, was machen, lösen wir mit dem Singen aus oder mit dem Hängen. Wir könnten uns umarmen und jemanden trösten, wenn es ihm schlecht geht. Das wäre das, was wir wollen. Aber ist das, was uns Hoffnung gibt, wenn wir wieder dürfen? Und sind wir dann hoffnungslos, wenn wir es nicht dürfen? Das hat bei mir schon Fragen ausgelöst. Geht es denn sogar uns Christinnen und Christen, Menschen, die Gott glauben, die von Christus bewegt sind, die auf seinen Geist und sein Leiter vertrauen, gleich wie allen anderen? Es geht uns erst wieder gut, wenn wir Normalität zurück haben. Gibt es nicht in dieser Situation gerade eine andere Aufgabe, ausgerechnet für uns? Für Menschen, die Christus nachfolgen? Könnten wir, wo wir unsere Hoffnung doch auf den Herr setzen, wo wir auf sein unerschütterliches Erbarmen vertrauen, wo wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, könnten wir nicht ein Zeichen von der Hoffnung für andere sein, die das alles nicht wissen? Weil wir im Schwierigen innen auf Gott vertrauen. Die einen haben es gemacht, vielleicht ihr auch. Das kann sehr gut sein, ich weiss es gar nicht, wie ihr die Zeit erlebt habt. Die eine Gemeinde hat über Ostern eine Aktion gestartet und hat gesagt, geht zueinander vor die Haustüren, geht zu euren Nachbarn, bringt ihnen einen Ostergruß, ein Zöpfchen, ein Zeichen. Und das hat etwas ausgelöst. Das war das Zeichen der Hoffnung in der schwierigen Situation. Oder manche berichten davon, dass die Livestream-Gottesdienste oder auch die Kurzandachten, die sie jetzt neu haben angefangen, Reaktionen von Leuten gibt, die sie gar nicht kennen. Und vor allem von Leuten, die nie in so eine Kirche hineinkommen, nie in so ein Haus wie hier. Warum auch immer. Aber das haben sie jetzt gehört und sie haben darauf reagiert. Zeichen von Hoffnung. Da steckt etwas drin. Wir gehen noch mal in eine andere Zeit zurück. Der Text, den David gelesen hat, das ist ein Brief, den der Prophet Jeremia geschrieben hat im Namen von Gott an das Volk Israel im Exil. Eine ganz andere Situation. Da schreibt er, Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben, spricht Gott. Die Situation ist deutlich dramatischer denn gewesen für das Volk von Gott, als sie heute für uns, wo wir jetzt hier sind, versammelt sie ist. Babylonien hat Israel erlobert. Land, Heimat, Status, der Tempel als Ort von Gott, alles ist im Erdboden gleich gemacht worden, alles haben sie verloren. Menschen, die man gerne hatte, sind tot. Ganze Familien ausgerottet. Jeder hat Liebe verloren. Der Find hat gewonnen. Das ist Schmach, Schande, macht heimatlos, verloren, entsetzt. Man weiss nicht mehr, kann das Leben weitergehen. Fremde herrschen jetzt im eigenen Land. Der eigene König ist der Sklave vom anderen geworden. Und in dieser Situation gibt es Propheten, die aufstehen und anfangen zu kämpfen und Durchhalteparolen rausgeben. Es geht nicht lange so. Gott wird sein Volk retten. Gleich sind wir wieder zu Jerusalem. Gleich bauen wir den Tempel wieder auf. Aber aus der alten Heimat kommt ein anderer Brief. Der von Jeremia, der schon hat gesagt, passet auf, die Babylonier werden kommen, Gott schickt sie. Der hat recht gehabt, schreibt jetzt etwas anderes. Der schreibt, vergesst es, der bleibt im Land, in Babylonien. 70 Jahre lang. Stellt euch einfach darauf ein. Alles andere ist vergebene Hoffnung. Eure Generation wird da sterben. Die als Erwachsene weggeführt worden sind, die sterben zu Babylonien. Stellt euch darauf ein. Und er sagt er, und in dieser Situation geht es nicht um zu verzweifeln, sondern es geht darum, dass ihr das Beste gebt für euch und für das Land, wo ihr jetzt drinnen lebt. Weil wenn ihr das Beste macht für die Stadt, wo ihr jetzt seid, dann wird es allen gut gehen, euch und den anderen. Und dann kommt der fast zynische Satz in diese Situation rein, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Zukunft? 70 Jahre? Das überlebe ich ja nicht. Wo ist denn da meine Zukunft? Was heisst da Hoffnung? Bei uns ist Verzweiflung und Angst. Und das war ja genau das Ziel von den Babylonier als Herrscher. Die wollten Verzweiflung und Angst streuen, weil dann konnten sie ihre Macht ausüben. Hoffnung. Der Jeremia sagt dem Volk von Gott in die Situation hinein, was jetzt ist, euer Leiden, euer Mangel ist nicht das Letzte. Dass ihr euch von Gott habt abgewendet habt, und jetzt im Exil seid, ist nicht das Ende. Weil Gott hat einen Plan und dieser Plan hat zu tun mit Leben, Zukunft und Hoffnung. Und ihr selber seid ein Teil von diesem Plan. Wendet nach Gott zu, fragt nach ihm, hört auf ihn, lasst ihn das Wichtigste sein, nicht die Heimat, die ihr verloren habt, sondern Gott, der da bei euch ist, in der Fremde. Euer Halt, euer Orientierungspunkt, eure Heimat ist er. Und so wie ihr euch zu ihm dreht, wird er sich zu euch drehen. So wie ihr euch wieder euch im Leben zuwendet und euch einsetzt für das Land, wo ihr jetzt drin lebt, so setzt er sich für euch ein und schenkt Leben. Nicht was euch fehlt, was ihr verloren habt, wo ihr schuldig seid worden, macht euch aus, sondern wie ihr euch jetzt zu Gott zuwendet, mit dieser Situation umgeht und was ihr daraus macht. Wir sehnen uns danach, dass es uns gut geht. Dass wir und unsere Lieben gesund sind. Dass wir ein glückliches Leben haben. Ohne Leiden, Schmerz, Not und Katastrophen, ohne Krieg. Das ist menschlich und das ist gut. Weil das Sehnen hat die Kraft in sich, dass wir uns für so eine Art von Leben einsetzen, persönlich. Die Gefahr darin ist aber auch, dass wir uns etwas vormachen. Wir müssen nur alles richtig machen, dann macht Gott ja auch alles richtig. Dann sorgt er dafür, dass es uns gut geht. Der Adam Hamilton schreibt in seinem Buch am einen Ort: Menschen, die die Bibel noch nie gelesen haben, halten sie oft für ein Buch voller Plattitüden, das einen optimistischen Blick auf eine Welt ohne Leid vermittelt. Ich habe ihn am liebsten gefragt, wie er zu dieser Aussage kommt. Und seid mir nicht böse, weil wir viel zu häufig Menschen, die die Bibel lesen, begegnen, die das vermitteln. Die das Gefühl haben, ja, es steht ja drin, dass alles, Gott alles gut macht. Wenn ich nur richtig glaube, geht es meinem Leben gut, dann habe ich Erfolg, dann bin ich gesund, dann bin ich gesegnet, meine Kinder sind nett und brav und gut erzogen und finden zum Glauben. Das steht nicht in der Bibel. Es gibt einzelne Aussagen, die das sagen. Die wollen uns sagen, Gott ist stärker und er ist in allem da und du darfst auf ihn hoffen und er macht das Gute, auch aus dem Bösen. Aber es steht nicht, dass du kein Leiden wirst erleben. Es gibt Menschen, die genau das erleben, dass sie kein Leiden haben, aus dem Glauben aus, ein glückliches Leben. Und ich freue mich für alle, die das dürfen erleben. Das ist doch wunderbar. Die Menschen, die die Bibel davon erzählt, haben häufig etwas anderes erlebt. Der Jeremia, der Jesaja, die Maria, die Esther und viele andere haben die harten Seiten vom Leben erlebt. Und Gott hat sie nicht von diesen harten Seiten bewahrt. Was er gemacht hat, ist, er ist mit ihnen, mit in diesen harten Seiten vom Leben drin gesteckt. Und hat ihnen geholfen, durchzugehen, Schritt für Schritt. Und hat sie bewahrt, davor den Glauben zu verlieren. Hat ihnen immer wieder neu Vertrauen geschenkt auf ihn. Und hat ihnen immer wieder neu Mut gemacht, trotz der Angst zu handeln. Er war mittendrin. Wer die Bibel liest, entdeckt, viele Fromme werden nicht bewahrt vor dem Leid, vor dem Leiden, vor der Krankheit, vor Hungersnot oder Gewalt. Aber viele Fromme entdecken genau in diesen Krisen und Katastrophen das Vertrauen auf Gottes Erbarmen nochmal ganz neu und viel tiefer. Durch Kämpfe durch, wie der Jakob am Jabok. Mitten in der Krise entdecken sie neu, dass Gott mitten ist, im Feuerofen. Und sie entdecken dort, wo alles eine Nummer zu gross ist für sie, wie bei der Esther, dass sie Mut haben, wo sie sich selber gar nicht zutraut haben. Und aufs Risiko, umgebracht zu werden, für etwas einstehen, wo man einfach muss dafür einstehen. Das erleben die Frommen in der Bibel. Ein grosser Teil der Bibel ist aus dem Leiden heraus entstanden, weil die Menschen genau da drin die Stärke von Gott erlebt haben. Zmitz drin. Nicht erst nachher, sondern zmitz drin schon. Nach all dem ist es mir wichtig zu betonen, wir sind Menschen. Und wenn Menschen erleben Situationen, wo sie Angst haben, wo sie sich überfordert fühlen, wo sie vielleicht auch mal abgrundtief traurig sind und selber nicht mehr rausfinden. Das gehört zu uns. Gott hat uns so geschaffen, hat uns nicht ohne Gefühl geschaffen, sondern mit all diesen Gefühlen. Die haben ja immer etwas, eine Chance in sich. Gott verlangt von niemandem von uns, von niemandem von euch, dass ihr Übermenschen werdet. Manchmal ist man verrückt und dann darf man sich auch ärgern. Und wenn man auf den Ärger lässt und dem nachgeht, findet man vielleicht raus, wo man jetzt wieder den Ärger ablegen könnte und etwas handeln und etwas Richtiges machen. Und Gott wird dich da drin leiten. Wir dürfen trauern, wenn es traurig ist. Wir dürfen auch Angst haben. Das alles kann und darf uns nämlich auch zurückführen zu dem, was die Quelle vom Leben ist. Die Quelle von der Liebe, Quelle von der Freude, vom Glauben und von der Hoffnung zu Jesus Christus. Jesus Christus, der am Grab von seinem Freund hat gepriegt. Jesus Christus, der seinen Jüngern hat gesagt, in der Welt hat er Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Nein, er hat nicht Angst überwunden, er hat die Welt überwunden. zu Gott, der viel mehr Möglichkeiten hat, als wir uns ausdenken oder je erbitten können. Und wo sein Geist in uns legt, wo uns nicht nur mal bringt, zum Jubeln, zum Freuen, zum Singen, zum Anbeten. Er ist unser Tröster und Beistand und Kraft, wenn wir keine Kraft mehr haben. Und der zu Gott betet, wenn wir nicht mehr beten können. Gott kann und will euch in den Stürmen vom Leben stützen und erhalten. Durch die Trauer durchtragen. Er kann aus der Tragödie in unserem Leben und aus dem Bösen in unserem Leben etwas Gutes entstehen, auch wenn wir das im Moment nicht sehen. Aber seine Möglichkeiten sind unendlich. Wenn die Welt auseinanderbricht, können wir lernen, daran festzuhalten, dass die Güte von Gott kein Ende hat und dass sein Erbarmen nicht aufhört. Und ich glaube, darum haben gerade wir, Christinnen und Christen, in einer Welt, die im Chaos ist, in einer Welt, wo alle überfordert sind, eine grossartige Botschaft. Und die heisst nicht, wir Christen sind nicht überfordert. Ich glaube, ich mache es lang. He? Die Botschaft, die heisst, wir sind auch überfordert. Immer wieder mal. Aber wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Wir Menschen, wir vertrauen dem Gott, der mitten durchs Chaos durchführt und die Welt wird führen und uns wird führen. Wir vertrauen dem, der nicht überfordert ist. Und auf den bauen wir und mit dem gehen wir vorwärts. Der Gott vom Leben ist bei uns auch der, wo wir das Leben suchen müssen. Er ist unser Halt. Sein Erbarmen trägt über Grenzen von Leben und Tod raus. Es ist unerschütterlich. Mitten in der Angst ist er der die Welt überwunden hat und uns den Mut gibt, Schritt für Schritt weiterzugehen und weiter zu leben. Und uns hilft, anderen Leben zu schenken und für andere Licht und Hoffnung zu sein. Gegen die Angst heisst das Buch. Gegen die Angst gibt es eins. Der Glaube an Jesus Christus, der sagt, du hast Angst. Ich hat die Welt überwunden, komm mit mir. Zumindest der Dank stören zum Leben. Amen.